Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Heute in der Plattform geht's um die 50 Jahre Eiger Diritissima. Vor 50 Jahren, nämlich am 25. März 1966, wurde in der Eiger Nordwand eine neue Route eröffnet. Die ging in direkter Linie von unten nach oben. Und man fragt sich natürlich, was hat das alles hier mit Ulm zu tun? Und es hat das mit Ulm zu tun, dass hier in der Gegend, nämlich in Pfaffenhofen, der Sigi Hupfauer wohnt. Und den habe ich heute zu Gast im Studio. Hallo, Herr Hupfauer.
Grüß Gott und hallo.
Ja, wenn man in die Wikipedia guckt, dann steht da, dass Sie 8.000er, 7.000er und knapp 66.000er und über 105.000er bestiegen haben und damit zu den erfolgreichsten deutschen Höhenbergsteigern zählen. Stimmt denn das noch, was da in der Wikipedia steht?
Ja, das stimmt schon lange nicht mehr. Das hat irgendjemand da für sich zur Interesse gemacht und habe mich da reingestellt, auch in Google. Das sind Zahlen vielleicht vor 10 Jahren oder noch früher. Die 7.000er sind es wesentlich mehr, das sind 11. Und die 6.000er sind 66 schon drüber. Und bei 5.000er ist über 150 oder 155 und eine ganze Menge Expeditionen und Trekkings sind das gewesen. Aber es gibt Leute, die machen da aus Spaß sowas. Und da hat man Grußkarten von mir angefordert mit der Unterschrift. Ich habe das gemacht, das war so üblich, das ist im Sport so üblich. Und habe aber nicht gewusst, dass da jemand damit versichert, was Privates noch macht.
Das heißt, das müsste man einfach mal korrigieren, wenn da jemand sich berufen fühlt und in die Wikipedia reinschreibt.
Ja, so könnte man sagen. Ich selbst führe ja kein Facebook, gar nichts. Ich bin ganz ruhig im Hintergrund und kann immer nur darüber schmunzeln, was da so alles geschieht.
Ja, jetzt wollen wir uns heute über das unterhalten, was Sie vor 50 Jahren gemacht haben. Wir könnten eigentlich noch viel mehr reden, nämlich über das Höhenbergsteigen, wo es bestimmt viele interessante Dinge zu berichten gibt. Sie gehen auch Bergsteigen mit Ihrer Frau und das finde ich auch eine total spannende Geschichte, wie das so im Team abläuft. Aber wir konzentrieren uns heute auf die Eiger Nordwandbesteigung vor 50 Jahren. Wie kommt man überhaupt darauf, dass man die Eiger Nordwand in direkter Linie besteigen will?
Also wir waren da junge, richtig gierige Burschen, gierig auf den Fels, gierig aufs Eis, einfach gierig auf diese Berge. Das war unser Sport und mit dem ganzen Leben haben wir uns damit beschäftigt. Und da kam damals der Punkt, wo die Eigerwand reif war zur Begehung. Und da sind wir eben dann dran gestanden.
Die Eigerwand war reif. Das heißt, da gab es irgendwie eine Bergsteiger-Szene, die sich irgendwo getroffen hat und die haben gesagt, ja, jetzt wollen wir das machen.
Ja, wir waren auf der Schwäbischen Alb, da zähle ich mich in dem Fall dazu, als Bayer. Unser Bereich war das Blautal, der Kletterbereich. Da sind wir ganz große Leistungsdichte, haben wir da getragen. Und das war bekannt. Und dann war da natürlich im Schwäbischen der Peter Haag, der Motor eigentlich von dem Ganzen, der hat da auch schon Gedanken geführt, weil er verfolgt ja auch die Presse und was so weiter in der alpinen Presse da kam. Und da waren schon Versuche am Eiger im Direktbereich, aber das hat nie geglückt. Und auch der John Harlin, der später bei der angloamerikanischen Gruppe der Chef war, der war schon zweimal oder dreimal schon dran und hat es versucht. Und dann gab es da gibt es noch immer in Trient ein Bergfilmfestival. Und da war der Peter Haag dann dort und der John Harlin. Und die haben sich da beäugt und jeder wollte von dem anderen etwas wissen, wie steht's, was machen wir. Und da kam der Peter dann heim und sagt, jetzt müssen wir losgehen, jetzt müssen wir es machen.
Das heißt, die haben sich ein bisschen schon so ausgehorcht, wie weit ist denn der andere schon in seinen Planungen?
So kann man ganz genau sagen. Und dann war es eben reif dazu. Und der Peter Haag hat eine gute Mannschaft zusammentragen können. Das waren also die Schwaben, die man namentlich alle aufführen könnte. Die sind überall vorne drin, spitze gewesen in den größten Touren. Und da hat er das zusammengesetzt und man hat sich da gemeinsam getroffen, vorbereitet, Schlachtplan gemacht, könnte man so sagen. Sind Arbeiten verteilt worden, wer was zu machen hat. Und auch Vorgespräche, wer macht am Berg was. Es war ganz klar, wir sind ein Team und der Erfolg ist im Team und wir haben da wunderbar zusammengearbeitet.
Jetzt hören das ja hier viele junge Leute, die sich vielleicht noch nicht mal mehr vorstellen können, wie es zu Zeiten ist, wo es noch kein Internet gab. Wie ist man dann da überhaupt zu so einer Gruppe zusammengekommen? Eine Sache war die Presse und hat man dann da gelesen, wer wo was geklettert ist und hat versucht, diese Leute zu erreichen oder wie hat man so ein Team zusammengestellt?
Also es gab schon alpine Literatur damals, nämlich den Bergsteiger, den Alpinismus hat es geheißen und dann das Jahrbuch des DAV. Da sind schon bestimmte Sachen durchgesiegelt. Wenn der eine oder andere eine ganz schwere Winterbegehung gemacht hat, also Kletterroute, die niemals im Winter gemacht worden ist, dann mit Schnee, Eis und schlimmeren Bedingungen einfach wesentlich schwieriger, das ist dann auch bekannt worden. Und ich war da mit dem Donald, also das war der Roland Vodeler, ein Reutlinger Bergsteiger, aus der Nachbarschaft von Peter Haag, war ich zusammen bei der Bundeswehr. Und da waren wir ein Kern. In einem Zimmer waren drei Leute, die alle Alpinisten waren. Es war ein Chaos für die Offiziere bei uns, weil wir haben ein bisschen anders gedacht wie die. Und wir waren da zusammen und da kam vom Donald dann auch die Rückmeldung an den Peter Haag, was wir gemeinsam unternommen haben.
Das heißt, es lief dann viel über Bekanntschaften und auch Vereine hatten da noch eine größere Rolle.
Vereine auch, aber das vielleicht etwas weniger, aber Bekanntschaften. Und es war bekannt dann auf der Alp, wer da wie geht, welche schweren Touren macht. Das ist dann schon sehr schnell durchgegangen. Also das gibt ja auch der, Urwaldtrommel.
Und Sie haben auch vorher gesagt, das war die Zeit war reif. Es war die Zeit von den Diritissimas. Was hat denn diese Diritissimas ausgemacht?
Das war die Diritissimas-Zeit. Es waren schon viele Wände oder alle Wände, eigentlich die interessanten großen Wände, in einer Route, die aber sehr nach den Gegebenheiten gegangen ist. Da wurde da mal auch einmal Pendelquer eingebaut, um schwierige Stellen, die nicht kletterbar waren damals, zu bewältigen. Das war dann auch am Eiger so, der Hintersteußer Querquang war so ein Fall. Und da hat sich dann herausgereift, dass man eigentlich viel direktere Routen noch machen könnte, mit eleganter Kletterei direkt zum Gipfel rauf, also in der Linie der Spur des fallenden Tropfens. Das war die Diritissima-Zeit dann.
Da habe ich auch gelesen, dass es zum Beispiel gerade dem Peter Haag immer ein Anliegen war, eine besonders schöne Linie in die Berge zu ziehen.
Ja, das war, da haben wir sogar das gleiche Gedankengut gehabt. Wir wollten schöne Linien klettern. Auch die anderen Kletterrouten, die so krumm und kreuz und quer waren und ausgewichen sind, das hat mir auch nicht gefallen. Und Donald wusste das auch. Wir haben da vorwiegend schöne Verschneidungen, schöne Kanten, also einfach eine schöne Linienführung gesucht. Und das haben wir dann an der Eiger auch versucht.
Und dann hat man also so ein Team zusammengefunden, hat sich zusammengetelefoniert und jemand hat den Termin festgelegt. Jetzt ist ja dann das auch eine Winterbesteigung. Warum war das eine Winterbesteigung?
Wir sollten erst einmal nur reden drüber mit dem Zusammentelefonieren. Das war nämlich damals schwierig. Also Handy, das war ja alles utopisch. Telefon, wo man zur Poststelle zum Teil noch gegangen ist. Bei mir daheim hat es noch gar kein Telefon gegeben. Ich musste zur Poststelle gehen. Oder meine Freundin damals, immer noch jetzige Frau, die war im Amt in der Stadt Neu-Ulm und die konnte dann mit Erlaubnis des Amtsleiters ab und zu die Spätzle anrufen, dass man sich irgendwie schneller was ausmachen konnte. Also das war furchtbar schwierig, also nicht mit Handy, dass man es aufklappt und sagt, da ist man soweit. Das war also schwierig und da haben wir ein Wochenende ausgemacht, wo man sich trifft und da war auch ein Wochenende, wo wir dann gemeinsame Touren gemacht haben, noch eine spezielle Trainingstour zum Beispiel, da sind wir zu viert, unter winterlichen Bedingungen durch die total vereiste Ortler Nordwand gestiegen. Das war auch ausmachen, aber da hat auch vieles dann nicht geklappt. Da sind die beiden Reutlinger, sagen wir mal so, der Donald und der Peter, angereist, viel zu spät, weil jeder arbeiten musste. Man muss wissen, damals gab es keinen freien Freitag oder Freitagnachmittag. Wir sind Freitagabends losgefahren mit dem Auto bis Pfronten, da waren wir steinmüde. Dann haben wir vor der Grenze, sind wir rechts den Wald raufgefahren zu einer kleinen Heuschober und sind übers Dach in den Heuschober reingeschrieben und haben da geschlafen. Am nächsten Tag ging es weiter. Das gab eine Katastrophe noch, weil wir sind dann weitergefahren, kamen viel zu spät nach Sulden, sind da aufgestiegen und mussten gleich im Wandfuß bivakieren. Im richtig kalten Winterlichen. Das war auch gut. Da gab es auch nette Sachen. Der Rolf Rosenzopf, der andere Ulmer Bergsteiger, der hat damals einen Boxbeutel dabei gehabt. Das war so ein Lederbeutel, wo man die Getränke im Rucksack schön mitnehmen konnte. Und der Boxbeutel war nicht dicht, das hat er nicht gewusst, das war ein ganz neuer. Da hat er Wein drin gehabt, weil er hat gedacht, da machen wir Spaß in der Wand, da machen wir Glühwein am Abend. Jetzt war der Wein in seinem Schlafsack. Und der liebe Rolf hat halt keinen Glühwein machen können, aber er ist in dem Dampf gelegen die ganze Nacht und ist am Morgen nicht richtig aufgewacht. Dann haben wir uns verspätet und haben nochmals ein Biwak gebraucht im Abstieg. Und sind viel zu spät heimgekommen. Dann haben die schon, heute hat es meine Frau nochmal gesagt, die haben da zurückgerufen, überall, wo sind die, was ist da, was passiert? Da ist gar nichts passiert. Es war nur so, dass ich heimgekommen bin. Ich war auf einem kleinen Bauernhof aufgewachsen und habe mich meine Mutter noch rausgesperrt. Da bin ich einfach in Heistock, habe da geschlafen, wieder ein Biwak gemacht und bin am anderen Morgen ins Geschäft gefahren. Also solche Sachen gab es da schon auch. Das war die Schwierigkeit der Kommunikation damals. Also es war ganz enorm andere Ausmaße wie heute.
Aber wie lange hat es dann gedauert, bis man dann wirklich zu dem Punkt gekommen ist, dass man sich auf der kleinen Scheidegg unter der Eiger Nordwand getroffen hat?
Also das hat insgesamt ungefähr ein Jahr gedauert. Soweit haben wir schon Vorarbeit geleistet. Und zusammengesessen und über Technik gesprochen und über die Seile, was man alles verwendet, was man Material brauchen, welche Haken. Ich weiß noch, ich habe eine ganze Serie von Spiralzahnhaken, das war ein Eishaken, ein ganz neuer, den die Tschechen erfunden haben, den habe ich danach gebaut und habe Botschon selber gemacht, ich war Werkzeugmachermeister und habe das ohne Problem machen können. Und da haben wir auch sparen müssen, wir haben ja nicht so viel Geld zur Verfügung gehabt, das war Ausrüstung nötig und dann sind wir irgendwann im Februar, ich glaube der 18. Februar war es, oder 16., das ist jetzt gar nicht mehr so wichtig, Mitte Februar, sind wir losgefahren, standförmig zusammengekommen zum Eiger. Und da sind wir aufgefahren zum Scheidegg. Nebendran ist eine kleine Wirtschaft gewesen, ein Restaurant von einem Almbauern, Stöckli. Das war dann unsere Ruhe in der Pol dort. Und da sind wir gleich am nächsten Tag schon los an die Wand, dass uns ja die Angloamerikaner nicht vorkommen können. Wir haben gesehen, das ist noch keine Spur da. Da sind wir gleich rüber mit schweren Rucksäcken getragen und Material rübertragen. Und nachher haben wir mitgekriegt, dass die Angloamerikaner schon mit der Bahn, mit der Jungfraujochbahn ein Stück raufgefahren sind und beim Stollenloch bereits Depots rausgereicht haben. Also sie haben einen kleinen Vorteil gehabt, aber das hat sich im Endeffekt alles egalisiert.
Aber das ist ja dann auch sehr eigenartig, dass das dann genau zu dem gleichen Zeitfenster passt, dass das die genau zu dem gleichen Zeitfenster da waren. Ist das dann wetterbedingt, dass man sich dann das gleiche Zeitfenster rausgesucht hat?
Ja, der Gedanke war nach der, dass die Wand mehr mit Schnee und Eis gefestigt ist. Man muss sich ja so vorstellen, das ist ja im Sommer wahnsinnig brüchige Wand. Und da gibt es Steinschlag noch und noch und das ist zu gefährlich, wenn man da viele Tage drin sind. Da trifft einen hundertprozentig ein Stein und dann ist es aus. Und wir haben da gesagt, da gehen wir im Winter, wenn das alles mit Schnee und Eis gebunden ist. Aber wir müssen die Winterzeit noch einhalten, weil der 21. März ist dann offiziell Winterende und da gilt es vielleicht nicht mehr als Winterbesteigung. Da gibt es ja genügend, die dann rumschrauben wollen und das einem abwegig machen. Und da haben wir gesagt, so viel Zeit bräuchten wir und je weiter wir rauskommen im März, wird es wärmer. Das war ja auch wichtig. Wir konnten nicht in der kältesten Jahreszeit gehen, Beginn Februar vielleicht, da waren auch die Tage viel zu kurz. Wir mussten schon schauen, dass wir im März reinkommen. Das war der Hintergedanke, warum das so genau da war. Und es war bei beiden Teams gleich, das heißt, die haben alle die gleiche Köpfe gehabt.
Also es war schon ein bisschen so ein Ehrgeiz, dass man eben so bestimmte Sachen erreichen wollte, wie zum Beispiel zu sagen, das muss jetzt eine Winterbesteigung sein.
Ja, wir haben richtig drauf gebrannt und in Winterbesteigung haben wir speziell vielleicht mehr Erfahrung gehabt, wie die Engländer oder Amerikaner. Der Schotte, ja, das ist in Schottland schon das Winterklettern, Eisklettern bekannt gewesen bei denen. Die waren gut im Eis, aber die Amerikaner waren für den Sonnenfels. Das war was anderes. Und wir waren das Winterklettern gut gewöhnt. Der Peter Haag, der hat die erste Winterbesteigung des Marmolada Südpfeiler gemacht. Der Donald und ich, wir haben mehrere Touren im Redikon, ganz schwere klassische Sechser-Touren im Winter gemacht. Da war schon einiges vorhanden dann.
Die angloamerikanische Mannschaft, das war dann sowas wie die Konkurrenz?
Das kann man sagen, die Konkurrenz oder wir zu ihnen die Konkurrenz. Das waren zwei Konkurrenten, sind aufeinander gestoßen. Und das war schon sehr interessant. Und ganz interessant ist, dass man sich heute noch trifft. Ich bin mit dem Chris Bonnigan verschiedentlich noch unterwegs gewesen zu einer Filmgeschichte am Nanga Parbat. Das war in den 90er Jahren, Anfang, Mitte der 90er Jahre, haben wir uns auch noch getroffen.
Aber da hat man dann schon miteinander geredet, da am Fuß von der Eiger Nordwand.
Also wir haben auch vorher oder während der Zeit geredet. Da gab es dann eine Vereinbarung, da gibt es Bilder auch, wie der Peter und Chris und der Leighton Core beieinander stehen und diskutieren, wie man weitergehen will. Der John war nicht so arg begeistert von dem Zusammenarbeiten. Der wollte seine amerikanisch-englische Sache durchziehen. Und die anderen haben schon gesehen, da muss man eigentlich zusammenarbeiten. Wir waren doch vielleicht, ja, heute sieht man es doch mehr Europäer.
Herr Hupfauer, Jetzt sind Sie da auf der kleinen Scheide gewesen und wenn man die Literatur so liest, dann hört sich das so an, wie wenn die ganze Mannschaft hauptsächlich auf der kleinen Scheide war und ein paar geklettert sind und die anderen zugeguckt haben. Wie waren das da?
Also wir waren alle immer irgendwo unterwegs. Es war nie ganz Ruhe, Stillstand an der Eiger. Es war nötig, dass wir wieder rausgingen. Da ist ein Rucksack runtergefallen, da sind Tonnen runtergefallen, also das sind Plastikbehälter gewesen, die wie Rundfässer ausgesehen haben, die haben wir da raufgezogen. Das war mehr geschützt im Schnee und Eis und im Fels, dass da nichts zerstört wird. Und die sind auch durch ein Ungeschick oder dass eine Rebschnur gebrochen ist, runtergeflogen, da haben wir kein Material mehr gehabt. Oder wir sind auch so lange drinnen gewesen, dass wir Verpflegung nachbringen mussten. Oder ein anderer musste raus, der aber hat sich vielleicht nicht wohl gefühlt. Da gab es einen Wechsel. Aber Peter Haag und Günter Strobel, das waren die, die die längste Zeit an einem Stück in der Wand waren. Und das war zusammen erst einmal 23 Tage und Nächte. Man muss sich das mal vorstellen, 23 Nächte in dieser winterlichen, eisigen Wand, teilweise ohne Schlafsack, weil sie nicht zurückgekommen sind rechtzeitig und nicht mehr abseilen konnten, sind sie gestanden in der Wand oder irgendwo an einem Vorsprung gesessen und haben da die Nacht dran gefroren. Da muss man sich so vorstellen, wie die Eulen bei Nacht, wenn sie da dran hocken und so blinzeln ab und zu. Und plus bei denen ist dann die Nase noch gelaufen. Also es war schon ein hartes Ding. Und es wurde uns ja eingefiltert, wir würden da süßes Leben feiern. Und weil der Jörg Lehne ja mal mit einer Dame da tanzt hat, ja mein Gott, das war auch ein junger Mann. Und die haben halt da unten an der Scheideck getanzt. Aber wir anderen, die meisten, wir haben auch das Geld gar nicht gehabt, als wir in das Hotel zur Scheideck gegangen wären oder einen Whisky getrunken hätten. Wir sind schön auf dem Steckli hocken geblieben und haben da unser Bierle getrunken und dann war es auch. Und sind wieder in die Wand gestiegen, auch am Abend noch losgegangen und zum ersten Camper aufgestiegen. Also es ist da durch einen Schirm von Journalisten, die eigentlich ganz gierig waren auf die Sache und der aber über uns hing, weil sie unsere Funkfrequenz geknackt haben. Die haben da immer versucht, etwas Neues zu bringen. Das war der Blick in der Schweiz, das war die Bildzeitung. Und wer weiß, in England und überall haben sie da ein Auge drauf gehabt, das zu melden. Weil der Eiger war eben damals schon dieser wilde Berg, Mordwand habe ich da genannt. Das ist ja eigentlich gar nicht so. Es gibt viel gefährliche Berge wie die Eiger.
Der Eiger hat ja schon eine ziemliche Faszination. Da gibt es ja auch viele Namen, die da schon durch die Wand gestiegen sind. Gerade wenn man die Erstbesteigung anguckt, da fängt es ja schon an mit Heinrich Harrer, der später das 7 Jahre in Tibet geschrieben hat. Der Reinhold Messmer ist da hochgestiegen. Also die ganzen bekannten Bergsteigernamen haben sich alle mal an der Eiger-Nordwand versucht. Was ist denn da die Faszination von der Wand?
Ja, das Faszinosum Eiger war eigentlich da, immer schon. Die Geschichte vom Eiger, erst von der Erstbesteigung her des Eigers, über Engländer auch schon und die Japaner waren schon dran. Das ist ein international bekannter Berg gewesen, der war natürlich gut zu erreichen, für jeden Journalisten gut zu erreichen, wie auch für die Bergsteiger. Da war aus Fernost, kamen die schon damals, die normalen Gäste, die in der Schweiz sein wollten, die Japaner sind dahergereist und dann mit der Scheideckbahn rauf, das war nachher eine Schau für die. Nirgends in der Welt gab es zum Beispiel so eine Zahnradbahn zum Jungfraujoch rauf. Das war natürlich ganz was Besonderes. Das wurde im Fernost genauso geliebt wie in Europa. Und da haben die alles eingesetzt. Und da ging der Eiger eigentlich um die Welt. Und wenn da was passiert ist, das ging damals natürlich langsamer über Fernschreiben, über Telex und weiß ich wie, mit Morsezeichen von mir aus auch um die Welt. Und das wurde dann schließlich auch noch im Dritten Reich da ganz schlimm ausgebeutet.
Das heißt eigentlich, weil es so gut erreichbar ist oder so gut zu sehen ist von Grindelwald oder auch von der kleinen Scheideck aus, ist das so populär. Gehen wir zurück zu der Eiger Direttissima. Das heißt, es war also in Wirklichkeit so, dass Sie da alle 30 Tage hauptsächlich in der Wand verbracht haben. Wie haben Sie sich denn da versorgt?
Also es war von vornherein abgesprochen, dass man sich gegenseitig versorgt, dass immer ein anderer Trupp zum Klettern vorgeht, aber das hat sich dabei gezeigt, dass es eigentlich Unsinn ist, dass man immer die vordere Mannschaft auswechselt, weil die haben erst schon die Erfahrung im Klettern jetzt schon wieder im Winter und sind dort fit. Die anderen hätten sich wieder umstellen müssen. Also haben wir gesagt, da ist eine Transportmannschaft auch und eine Klettermannschaft, wobei man trotzdem ausgewechselt hat noch. Und wir sind dann eben wieder abgestiegen. Auch das wurde uns ungut angesehen. Wir hätten da drinnen eigentlich gar nichts mehr essen sollen und da vielleicht sterben. Dann wäre halt die Sensation da gewesen. Aber wir sind halt schlauer gewesen und vernünftig und wir haben das ganz genau durchdacht. Auch die Engländer, die wollten erst wirklich in einem Zug durchgehen. Die haben gedacht, in 5-6 Tagen ist das alles fertig. Da waren wir schon viel weiter, dass wir gesagt haben, das geht nicht. Das Wetter hält ja gar nicht so lang. die Schwierigkeiten sind groß. Und dann haben wir gesagt, na, steigt man wieder runter. Wir lassen einen Teil Fixseile drin, dass wir abseilen können, wobei das eigentlich auch schon eine ganz schöne Belastung ist. Da sind wir abgeseilt. Meistens dann so am Abend, dass uns niemand gesehen hat, weil wir wollten gar keinen Aufstand machen. Da unten sind an der Scheidegg vorbeigeschlichen und rauf zu unserem Stöckli. Da ist schon bereits wieder Verpflegung bereitgestellt worden. Und am nächsten Morgen waren wir schon wieder vorbei, bis Tag war, und sind wieder in die Wand eingestiegen. Natürlich war es manchmal notwendig, dass wir unten geblieben sind, weil das Wetter so schlecht war, dass unsinnig war, dass sich mehrere als zwei oder drei Leute in der Wand aufhalten. Das wäre nur gesundheitlich schädlicher worden. Und wir mussten ja auch gesund bleiben, wenn die anderen krank werden, dass man wieder auswechseln kann. Das war also schon bei uns sehr gut durchgedacht. Ich möchte sagen, schon eine sehr gute Regie ist da geführt worden.
Da haben Sie schon einiges gesagt zu der Arbeitsteilung, die man in so einer Gruppe hat. Das heißt, eigentlich war angedacht, dass man da immer durchwechselt und es gibt verschiedene Aufgaben, aber dann hat man dann doch die Aufgaben verteilt. Also das heißt, es gab welche, die immer vorgestiegen sind und dann oben geblieben sind und die anderen haben den Nachschub gemacht. Was ist denn jetzt zum Beispiel jemand, der eine Expeditionsleitung hat? Ist der dann auch mit vorgestiegen oder ist der dann immer unten geblieben und hat zugeguckt?
Bei uns gab es eigenartigerweise gar keinen richtigen Expeditionsleiter. Wir waren ein Team. Das sind wir jetzt noch, die Überlebenden, sage ich mal. Wir sind immer noch ein Team. Und da hat man sich eben abgesprochen. Und es war aber auch so, dass von der Spitzenmannschaft auch dann jemand runter ist, wenn er Erholung brauchte einfach. Der musste raus. Karl Golikow ist dann schnell abgestiegen, flugs runter, hat sich einen Tag erholt und ist wieder rauf. Oder Jörg Lehne, vielleicht zwei Tage. Und dann ist er zweimal zum Tanzen gegangen. Dann das war das süße Leben. Also das war, wenn ich heute zurückdenke, war ja das lustig, was da alles uns eindiktiert worden ist. Aber wir haben dann schon ganz vernünftig eben ausgewechselt. Zum Schluss zu sind dann andere vorne gewesen, da waren auch mal die Engländer ganz vorne. Und wir haben da uns schon geeinigt gehabt, dass man dann gemeinsam an den Seilen geht, dass wir eine Route machen. Vorher war es zum Teil verrückt, da ist man 5 oder 10 Meter auseinandergegangen, jeder wollte seine eigene Route haben. Das ist eigentlich witzig gewesen. Und hat ein bisschen befeuert auch, dass man sieht, wer der Bessere ist. Und es ging das Rennen immer so aus. Und dann haben wir schon gesehen, wir müssen zusammenarbeiten. Und da haben wir auch zum Teil Lebensmittel ausgetauscht. Es gab auch mitunter einen Fall, wo einer dann den Rucksack oder die Tonne aufgezogen hat und hat es alleine geschafft. Und hat der Donner dann mal im Schwäbischen, im breiten Schwäbischen, Diogel Heschen gesagt, komm, zieh mal. Der hat es verstanden, obwohl er kein Wort Deutsch gesprochen hat. So Dinge gab es dann auch und das war schon unter uns irgendwie auch herzlich.
Jetzt haben Sie vorher gesagt, dass Peter Haag mal 20 Tage oben war. Ist das eine Ausnahme gewesen oder sind da alle so lange oben geblieben?
Also zwei waren es auf alle Fälle, der Peter Haag und der Günter Strobel, die waren 23 Tage an einem Stück droben. Und die waren natürlich schon auch geschafft da. Und es war auch eine Zeit, da gab es mal droben eben den Punkt, wo man gesehen hat, jetzt könnte es durchgehen. Und da sind wir, ich glaube, fast alle droben gewesen oder auch alle. Da haben wir eine große Höhle ausgebaut an einem furchtbaren Ort, wo es heißt Todesbiwak. Ja, da ist viel passiert in der Geschichte. Da haben wir eine Schneehöhle gebaut und da konnten wir drin sein und uns schützen. Und da haben wir fast eine Woche, 6 Tage war es, sind wir da drin gesteckt und konnten nur raus zum Schauen, was macht das Wetter, mehr nicht. Und die Toilette war zum Teil sogar drin. Das war also schon sehr, sehr schwierig. Und da ging das Essen aus. Und da war der Donald dann, der ehrlichste Tropf bei uns, der hat dann zum Beispiel die Haselnüsse ausgeteilt. Das war unser wichtiges Essen, am Marzipan. Das hat die Bärbel Haag für uns noch als Diätassistentin noch vorbereitet, dass wir dies und dies essen müssen. Und das war aus und fast aus, sonst gab es nicht mehr. Dann hat der Donald pro Person 6 Haselnüsse abgezählt und ein Stückchen Marzipan und dann eine Zigarette. Und ich habe meine gleich weitergeben, weil bei mir wäre das nicht gut gegangen, das wäre in die Hosen gegangen.
Das Todesbiwak, was ist da passiert, dass das so einen Namen hat?
Da sind zwei Bayern mal sehr weit gekommen, bis eben darauf übers Bügeleisen heißt die Stelle und schon Richtung Spinne sind sie gegangen und die wollten eine Direktroute auch noch machen. Damals schon. Wollten die Rampe und den Götterquergang auslassen, direkt rauf zur Spinne. Und die sind dann in ein Unwetter gekommen, ein furchtbares Unwetter, was am Eiger immer wieder ist. Da kommen sehr schnell schlechte Wetterfronten her, Gewitter entladet sich. Da droben gibt es Schnee, Regen und dann Eis und da gefriert alles zusammen. Und es sind die beiden, Mehringer und Sedlmayr, zu Tode gekommen.
Sie haben gerade noch die Spinne erwähnt. Das ist auch so eine Schlüsselstelle. Was hat es mit der Spinne auf sich?
Die Spinne, das ist das letzte große Eisfeld in der Eiger. nach dem Todesbiwak, da gab es bis dato keinen direkten Zugang. Da war schräg rauf eine Rampe, sagt man da, das wurde dann die Rampe genannt, vom Todesbiwak weg, und darüber wieder einen großen Quergang, weil er so groß war, da war es der Götterquergang, und der leitete dann in die Spinne rein, in dieses Eisfeld, das wie eine Spinne die Füße nach oben ausgestreckt hat und nach unten. Das waren dann Couloirs, Eiskuloare, wo man dann die Spinnenfüße gesehen hat. Das war dann der Grund Spinne.
Also das heißt, man merkt schon ein bisschen an den Begrifflichkeiten, dass das eben kein Sonntagsspaziergang war und dass das schon anstrengend war. Jetzt kann man sich das vielleicht auch noch vorstellen. Vorhin hat man ein bisschen über Kommunikation geredet. Das Material und die Ausrüstung war ja damals auch ganz anders als heute.
Also es war alles viel einfacher natürlich. Das dürfen wir so nicht sehen vom heutigen Standpunkt. Da war gerade die Zeit, dass Perlungkleidung begann. Das war noch keine Qualität. Die Engländer, Amerikaner hatten da schon gute Qualität. Bei uns war das ganz einfach, ganz dünnes Perlung. Und da gab es in Ulm einen Schneidermeister, ein großer Bergsteigrauch von einem Alpenverein bei uns, hervorragender Kletterer. Und der hat uns da ausgestattet mit Überhosen, dass wenigstens ein bisschen winddicht war. Und mit leichteren Anoraks, dass etwas leichter war. Aber die sind eigentlich sehr schnell zerschlissen und zerfetzt gewesen. Und da haben wir wieder auf Popelin zum Teil zurückgegriffen. Der hat auch Überanzüge gemacht für uns, Popelin. Dann haben wir Lederbergschuhe gehabt, mit Innenschuh wohl. Aber man kann sich vorstellen, wenn man so lange im Schuh steckt, da gibt es natürlich auch einen Schweiß drin, eine Ausdünstung. Oder von außen her, bei Temperaturen, die wieder eben so hoch waren, dass der Schnee geschmolzen ist, dann sind die Schuhe nass worden bis zum Innern rein. Dann ist das alles zusammengefroren. Heute haben wir Plastikschuhe, da wollen wir gar nicht drüber reden. Das ist also die Zeit damals gewesen. Das waren ganz einfache Eisgeräte, also der Stubaipickel mit einer Haue, die 0 Grad Neigung gehabt hat. Heute hat man wirklich Pickelanker, wo man das Dreitooling machen kann, das Klettern direkt am Fels mit dem Eisgerät, mit dem Werkzeug, ohne die Handschuhe runter zu tun zu müssen. Wir haben damals mit blanken Händen geklettert. Oder auch beim Jümahren oder was. Die Handschuhe gingen nicht durch, dann haben wir es mit blanken Händen gemacht. Dann haben wir wieder einfach schnell die Handschuhe anzogen oder zwischen Füße gesteckt die Hände, das wieder aufgewärmt. Also dann Helme haben wir schon gehabt, aber das war viel anderes Material wie heute. Zum Glück keinen Steinschlag auf den Kopf. Es war dann wohl noch ein schwerer Unfall bei uns auch, wo schon der Todesfall hinter uns lag am Ausstieg, hatte Donald einen schweren Steinschlag auf die Schulter bekommen. Er konnte dann nicht mehr mit zwei Händen klettern, er konnte nur noch mit einhändig am Seil hochziehen und die andere Hand hat er hängen lassen. Ich habe ihn da nachtlang massiert und den Arm bewegt, immer bewegt, dass er nicht ganz steif wird. Also so Dinge gab es dann auch. Als Medizin haben wir da auch nur einfach zum Beispiel Ronicol dabei gehabt. Das war berühmt damals zur Durchblutung, dass man nicht zerfriert. Aber das ist heute längst weg, das ist auf Nikotinbasis gewesen. Der Arzt, wenn das hört, der wird da lachen oder die Hände über den Kopf zusammenschlagen, was da alles gab. Dann waren einfach ganz normale Wollhandschuhe. Heute hat man beheizte Handschuhe, Hightech, mit Gore-Tex alles. Die Kleidung, das war Lodenhosen. Der Trunzer Loden, denn der nass war und gefroren ist, da habe ich die Hose so hinstellen können, die ist selber dran gestanden. Es war einfach nur eine Zeit, in der Gründerzeit des Alpinismus, könnte man sagen. Und das war trotzdem schon die Dritissima-Zeit.
Also da merkt man eben auch, oder da kann man sich vorstellen, dass es eben auch viel anstrengender war, denn dort zu klettern. Und auch die Klettertechnik war damals anders.
Ja, das reine Klettern war natürlich da behindert durch die schweren Schuhe. Heute passen die Burschen auf, da machen wir die Winterbegehung genau nach Wetterbericht. Da gibt es ja hervorragende Wetterberichte für eine Woche, wo man weiß, jetzt kommt das Azoren hoch und da geht man los. Und da geht man dann die Felspads mit speziellen Kletterschuhen. Das konnten wir nicht. Wir waren mit den schweren Bollerschuhen hat es damals geheißen. Das waren eigentlich plumpes Klettern. Aber wir haben damals schon den Schwierigkeitsgrad 7 gemacht. Wir wussten das nur nicht. 6 plus war aus. Das war das Höchste. Und wenn es auch schwerer war, das war halt 6 plus. Das war da schon. Und dann auch die andere Technik. Heute gibt es Klemmkeile, Frins und viele Technik. Die Kupferstücke, wenn ich es einmal ganz einfach erkläre gleich, Kupferstücke mit einem kleinen Stahlkabel hinten dran. Und die klopft man halt mit dem Hammer auf den rauen Fels drauf. Die verschmelzen sich so hart und verkrallen sich. Das sind Sicherungspunkte. Das gab es damals gar nicht. Und es war die Ethik auch nicht, dass man sowas verwendet. Also wenn man heute redet, dass die Alten da Eisenrouten gemacht haben, so war das nicht. Das waren schon ganz halt eisenharte Routen, möchte ich sagen.
Sie haben vorhin das Dreitooling erwähnt. Das heißt, ganz im Gegensatz zu dem, dass Sie damals mit den Händen im Eis gearbeitet haben, hat man heute eben so einen Eispickel, würde man sagen. Der hat dann so einen Haken und da hängt man sich einfach nur an dem Eispickel und hat quasi seine Hände heute gar nicht mehr im Eis, so wie Sie das früher hatten.
Na, das ist trocken. Die Hände bleiben trocken. Man hat die guten Handschuhe und das Gerät, das muss man natürlich bedienen. Das ist auch eine Technik. Also das muss man schon können. Ganz ohne geht das da nicht. Das sind schon Spezialisten auch. Aber die haben eigentlich richtige Unterarme. Das sind eigentlich Klimmzugkletterer in dem Sinn, weil die können sich da ganz genau damit positionieren. Das ging bei uns nicht so. Aber das ist halt die heutige Zeit jetzt.
Vor 50 Jahren ist Sigi Hupfauer mit einem Team um Peter Haag in der Eiger Nordwand eine neue direkte Linie gestiegen. Und Sie haben es vorher erwähnt, die Sache ist nicht ganz positiv ausgegangen. Es gab dort einen wirklichen Unglücksfall.
Ja, das war auch noch in den letzten Tagen. Es war so, dass John Harlin ist mit uns abgestiegen. Er war krank, fühlte sich krank und dann ist er zur Untersuchung gegangen nach Interlaken zum Arzt und habe festgestellt, angehende Lungenentzündung, und das war schon eine heftige Sache. Und er wollte an seinem Gedanken einfach teilhaben bis zum Schluss und ist dann auch wieder aufgestiegen. Das war vielleicht nicht das Richtige oder das war das Falsche. Und ich weiß, er ist vor uns gestartet von der Scheidegg, bei Nacht noch, und wir haben ihn trotzdem drin in der Wand noch überholt. Der war bärenstark, aber gegen uns hat er da nichts ausgerichtet. Wir waren auch stark und haben ihn überholt und er war im Nachteil. Und dann ging es eben einen Tag rauf und der hat dann noch einen Ruhetag oben gemacht im Lager. Da hat es schon etwas gekränkelt noch. Und am nächsten Tag ist erst einmal der Roland rauf. Muss ich nochmal zurücknehmen. Am nächsten Tag ist erst einmal der Lene rauf über die Fixseilroute bis in die Spinne. Dann ist der Roland gekommen, der Donald. Und als weiterer kam ich. Und nach mir kam lang nichts mehr. Da sind wir, haben gesagt, was ist denn da los? Warum geht nichts nach? Ja, das wird sich schon geben. Und wir waren unsicher. Wir haben Funkgeräte gehabt, aber die sind auch nicht immer gegangen. Wir waren auf dem Funkschatten oder vom Wetter her war es auch nicht passend. Nicht diese Funkgeräte, wie man heute hat. Vielleicht die Batterieleistung schlechter. Erst in der Nacht haben wir dann gehört, dass da was passiert ist. Und danach ist am nächsten Tag der Karl Golikow runtergestiegen und da haben wir auch am Morgen dann wieder Funk bekommen, dass einer abgestürzt ist. Den haben sie dann in der Nacht auch noch geholt. Das war der John Harlin. Es konnte nicht anders sein. Wir wussten zwar nicht, wer was war. Ist der Rolf Rosenzopf, der war der weitere, der nachkam. Und dann kam durch Funk endlich durch, was alles war. Dann ist der Golikow noch runter und hat die Seile kontrolliert. Und da hat man gesehen, es geht nichts mehr. Die sind alle beschädigt durch Steinschlag. Es war das Wetter schon so weit fortgeschritten, dass da oben immer wieder Steine gelöst hat. Und wir wissen nicht genau, was passiert ist mit ihm, warum. Ich habe die eine Theorie, dort sind die Seile auf dem etwas splittrigen Fels auch aufgelegen. Hat aber der Golikow gesagt, es ist erst weiter unten passiert. Dann könnte es nur noch mit dem Jüma, das ist ein Bügel, ein Klemmbügel, der mit einer feinen Zahnung unter Belastung sich zusammenzieht, wie eine Zwinge und wie ein Frosch, sagt man auch, und das Seil so belastet. Und da sind kleine Zähnchen drin und die Zähnchen sind vielleicht mit Eis und Schnee voll gewesen, weil es ja da so schlecht Wetter war. Und dann hat es nicht mehr richtig gehalten, da ist es vielleicht gerutscht. Und in dem Rutschen hat es dann einen Riss gemacht und hat den Mantel des Seils zerstört. Und dann, wenn es schnell dahin geht, schmilzt das Seil durch. Also kann vieles der Grund gewesen sein. Jedenfalls, John Harlin ist abgestürzt. Der Rolf Rosenzopf hat gesehen, dass jemand neben ihm stürzt, einen Schatten. Aber er konnte nicht mehr sagen, wer es war. Und der Rolf Rosenzopf war schon weit drin in der nächsten Phase zum Aufsteigen. Und da war dann eben die Kommunikation zu uns unterbrochen. Es war eine ganz schlimme Phase. Und schließlich haben dann, um das kurz zu machen, wie der Golikow drunten war, haben sie sich entschieden, wir gehen nicht mehr weiter, wir steigen ab. Die anderen, die oben sind, müssen oben raus. Und da gab es dann auch noch einmal einen kleinen Zwist, weil da gab es den Punkt, dass wir einzelne Seilschaften jetzt machen würden. Da haben wir gesagt, das geht nicht, wir haben ja keine Werkzeuge mehr, wir haben keinen Pickel, das haben wir alles abgegeben. Wir sind eigentlich nackt zum Klettern. Und dann hat der Jörg Lehne ein Machtwort gesprochen, das gibt es auf keinen Fall. Und der hat dann auch ins Funkgerät gerufen, wie er gehört hat, dass die Seile abbaut. Seid ihr verrückt, dann kommen wir nicht mehr, wenn was passiert. Wir kommen nicht mehr raus aus der Wand. Wir kommen nicht mehr runter. Und Dann sind die unten, haben wieder Funk gegeben, wir kommen euch am Gipfel entgegen. Die sind also abgestiegen, die waren auch fix und fertig. Wir waren ja schon viel zu lange unterwegs und zu wenig essen und wir waren müde. Und dann sind die abgestiegen und sind am nächsten Morgen schon in aller Früh wieder los und sind auf der Normalroute auf den Eiger gestiegen und haben da Schneehöhle vorbereitet und sind auch auf den Gipfel. Wollten uns durch Zuruf erreichen, das ging auch nicht. Man muss sich vorstellen, da war Sturm, das hat man nachher von der Wetterstation Jungfraujoch mitbekommen, 18 Grad minus abends und am zweiten Tag 22 Grad minus, bei erst 80 Stundenkilometer Wind, da sind es schon ungefähr mit Windchill über 30 Grad minus dann. Und an der zweiten Nacht war es dann 100 Kilometer Wind, in Böen 150 Kilometer, das sind Orkan. Und da noch klettern, das ist also der Wahnsinn, was da geleistet worden ist auch. Da ist zum Beispiel der Kleine gestürzt und er hat es wieder an die Wand gedrückt. Das war das Glück und er konnte weiterklettern. So ging dann eine Böe wieder zum... So ist das Glück im Leben manchmal eben verteilt. Er hat weiter können. Und es war ein wirklich schwerer Kampf noch oben raus für jeden. Für die einen, die vorne waren und die anderen, die wir hinter waren. Wir haben Biwakplätze gebaut, gehackt, gemacht. Standbiwaks hat es noch gegeben, weil der Dougal Heston kam zurück, fix und fertig, er ist abgestiegen, er wollte da oben nicht bleiben, denn der Gipfelwand ist zu uns gekommen. Wir haben ihn unserem Biwakplatz bereitwillig zur Verfügung gestellt. Der Donald und ich, wir sind gestanden eine Nacht lang. Also gibt es noch Foto, wie wir da ausschauen, das ist grauselig. Und dann kam der letzte Tag, dann hat der Donald noch schweren Steinschlag bekommen auf die rechte Schulter. Wir mussten dann oben raus und Lene und Strobel sind gegangen. Der Strobel hat dann den Gipfel erreicht, da war droben dann der Dougal Heston und der Bonington und der Strobel hat noch einen Pickel gehabt. Der Lene auch, wir hatten das gar nicht mehr. Wir sind leer dagestanden. Und der Lene hat gedacht, der Strobel ruft ihm, nachkommen und er hängt sich ans Seil und geht da rauf. Dabei hat der Strobel noch gar nicht gesichert gehabt. Mit seinem Körpergewicht und gegengehängt hat er den Lene an seinem Körper raufgelassen. Also wie ein Ast am Fels hat er der gehalten. Und dann hat man das Seil fixiert mit dem Pickel, der noch vorhanden war. Und da gab es auch noch ein Problem, weil keine Verbindung zum unteren Bereich bestand. Da gab es dann frei in der Wand gehen für einige Meter, wo gar nichts war, nur blankes Eis oder harter Schnee, harsch. Und das war also ein Gang auf der Messerschneide. Und irgendwann hat man es dann doch noch geschafft. Und als letzter ist dann der Donald rausgekommen. Da gibt es ein Foto, wo er nur noch mit einer Hand am Seil ist, die andere Hand hinunter, die war nicht mehr fähig zu arbeiten. Und er hat unten bei dem Unfall gesagt, Ziggy, es geht nicht mehr, lass mich sitzen, ich will hier sterben. Und das war Donald, wir waren immer beieinander, wir gehen miteinander raus und wir haben das gehalten. Und das war, glaube ich, Erfolg von der ganzen Mannschaft. Egal, ob sie oben und unten waren, die waren im Prinzip alle auf dem Gipfel. Nur mit der beseelten Kraft durch alle ist es so gegangen.
Das ist eine total spannende und fesselnde Geschichte, wenn man Zeitzeugen von solchen Sachen erleben kann. Ihr hört es hier nur, ich sehe das auch und bin ergriffen, wie das bei mir ankommt. Wie stellt man sich das jetzt vor, wenn man oben ist? Dann ist man schon draußen, muss man da nicht wieder runter oder gibt es da einen anderen Zurückweg?
Ja, wir mussten natürlich auch wieder runter, das war das Problem. Aber unsere Freunde sind dann schon entgegengekommen, haben eine Schneehöhle gebaut. Und ich weiß noch, der Karl Golikow hat auf uns beide noch gewartet und ist mit uns runter und hat den Weg uns gezeigt. Es war ja schon Nacht, bis wir rausgekommen sind. Später Abend, Nacht ist worden und wir waren total eisverkrustete Gesichter, also wie die Eisbären haben wir da ausgesehen und sind dann in die Schneehöhle gekommen. Da waren doch alle beieinander und haben uns dann versorgt, haben massiert, die Füße massiert, die Hände massiert, war erstmals was Warmes zu trinken bekommen nach Tagen, weil ich habe im Strobel und im Lene Müsli angerührt mit Schnee und ein bisschen gerührt und in den Händen nochmal, dass es ein bisschen feucht war, dann haben sie Müsli mit Schnee gegessen, mehr gab es da nicht mehr.
Wenn Sie das jetzt heute nochmal so zurückblicken, wenn man heute schaut, was es für Leistungen am Eiger, an der Eigerwand gibt, da gibt es den Uli Stück, der das in 2,5 Stunden macht, wie fühlt man sich da, was sind denn die Gefühle zu jemand, der selber ist man 30 Tage dort drin gesessen und der macht das in 2,5 Stunden?
Also es ist heute eine ganz andere Zeit und ein Uli Stecke ist natürlich ein absoluter Spitzenmann, weltweit würde ich sagen. Und ich sage nur Respekt, Hut ab vor ihm.
Ist das nicht einfach eine völlig andere Sportart?
Ja, das ist jetzt eine andere Sportart.
Ja, ich glaube, ich hätte noch ganz viele Fragen, aber ich glaube, wir haben die Stunde heute so gefüllt. Vielleicht reicht es uns ja nochmal ein anderes Mal und ein anderes Thema zu machen. Auf jeden Fall bedanke ich mich, Herr Hupfauer, dass Sie da waren und ich wünsche Ihnen noch viele schöne Bergtouren.
Ich danke auch. Ich danke den Zuhörern, dass ihr so lange ausgehalten habt und wünsche euch auch alles Gute.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/program/Plattform.